Gott will uns heute was sagen. Deswegen möchte ich euch am Anfang eine Frage stellen. Was ist dir ganz persönlich wertvoll? Denk mal ganz kurz drüber nach. Was ist dir ganz persönlich, in deinem ganz persönlichen Leben wertvoll? Es ist interessant, mal drüber nachzudenken, was ist mir eigentlich was wert? Und ich habe das Thema heute mit dem Wortspiel wertevoll überschrieben. Ihr kennt mich so langsam, ich liebe Wortspiele. Ich liebe Wortspiele, wo ein Wort, wo viele Worte drinstehen, Klammern setzen, Punkte setzen, Striche setzen, dass irgendwas rauskommt, was man noch nicht genau weiß, was will der Olli eigentlich. Aber das ist das Thema für heute. Und Luisa hat schon gesagt, ich gehe auf Philipper ein. Aber ich komme eigentlich nur heute durch die Einleitung durch. Und ein kleines Thema möchte ich mit euch anschauen. Und dann in den nächsten Predigten möchte ich so ein paar Dinge noch weiter anschauen mit euch. Aber mal gucken, wie weit wir kommen heute. Wie schon gesagt, wertevolles Thema. Mir geht es heute Morgen um Werte. Um Werte, die einen so hohen Wert haben, dass sie absolut wertvoll für uns als Christen sind. Die drei Worte stecken da drin für mich. Und die möchte ich euch gerne heute Morgen ans Herz legen. Mir geht es um Werte, die so einen hohen Wert haben, dass sie für uns als Christen absolut wertvoll sind. Aber was bedeutet eigentlich Werte? Oder was bedeutet eigentlich Wert? Ich habe eine Definition gefunden, die erklärt es eigentlich ganz gut. Dort heißt es, ein Wert ist einer Sache innewohnende Qualität, aufgrund deren sie in einem gewissen Maß begehrenswert und in Klammer und sich verkaufen, vermarkten lässt. Also das in den eckigen Klammern kann man erstmal ausklammern. Darum geht's mir. Da habe ich das Zitat nicht drin. Danke. Hier ist es nochmal. Ein Wert ist eine Sache innewohnende Qualität, aufgrund deren sie in einem gewissen Maße begehrenswert ist. Das ist ein Wert. Ein Wert, das Qualität hat. Oder eben auch nicht. Dann hat man halt auch nicht so das Streben danach. Fragt euch mal, welcher Wert hat die Sache hier, die wir hier haben? Der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus, die Nachfolge. Welchen Wert hat es für dich in deinem ganz persönlichen Leben? Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Denk mal drüber nach, was ist dir die Sache jetzt wert, hier in die Kirche überhaupt zu gehen und heute hierher zu kommen? Warum bist du dann da? Welchen Wert hat diese Sache hier, die wir hier haben? Ich hoffe und ich wünsche mir, dass es einen so hohen Wert hat, dass wir gar nicht anders können, wie so etwas wie heute Morgen zu erleben. So etwas wie Gemeinschaft zu erleben unter Menschen, die auch an Gott glauben. Und solche Konzerte machen, weil wir einen Auftrag haben in dieser Welt, weil uns das wert ist, diese Zeit zu investieren. Aber es gibt auch die andere Seite. Vielleicht ist es gar nicht so viel wert, vielleicht ist es bloß eine Tradition, weil man es halt macht, weil man in einem christlichen Abendland aufgewachsen ist. Vielleicht kann es auch sein, dass wir den Wert noch nicht so hoch ansetzen, weil wir die innewohnende Qualität noch nicht verstanden haben, die dieser Glaube für uns eigentlich sein möchte und haben möchte. Dass wir noch nicht verstanden haben, wie hoch dieser Wert eigentlich ist, Nachfolger Jesu zu sein. Und so geht es sicherlich auch Menschen, die eben Gott noch nicht kennen und die vielleicht Gott bewusst ablehnen oder die sagen, ja, ich kann das nicht, weil sie einfach sagen, ich kenne diese Qualität dieses Glaubens überhaupt nicht. Ich weiß ja gar nicht, was es bedeutet, Nachfolger Jesu zu leben, also kann ich mich auch nicht dafür entscheiden. Oder vielleicht möchte es gar nicht wissen, vielleicht möchte es gar nicht als für mich als Wert definieren. Aber ich glaube, wenn Menschen begreifen, was für eine Qualität diese Nachfolge Jesu wirklich hat, erst dann können sich Menschen wirklich daran reiben und dann Entscheidungen treffen, ob sie das wollen oder eben nicht wollen. Und genau an diesem Punkt kommen wir als Kirche ins Spiel. Da kommen wir als Ekklesia, als der Menschen, die Jesus nachfolgen, ins Spiel. Denn der Wert dieser Sache hier, müssen wir sichtbar werden lassen. Und ihr wisst sicherlich, dass wir keine Sache sind. Wenn wir an den Glauben denken, ist es keine Sache für uns. Es ist nur eine Definition von dem Wort Wert. Sondern es ist ein Leben, etwas, für was wir uns entschieden haben, umzusetzen, jeden Tag unseres Lebens. Und trotzdem hilft es uns, etwas zu verstehen, was der Glaube eigentlich für uns bedeuten möchte. Deshalb kommt hier der zweite Begriff ins Spiel, und zwar der Begriff Werte. Denn durch die Werte wird der Wert für uns, für andere erst durch, für andere Menschen sichtbar. Wenn wir den Wert kennen und die Werte dieses Glaubens leben, dann wird es erst sichtbar. Und da habe ich auch eine Definition für euch, was sind eigentlich Werte? Unsere Werte definieren unseren inneren Kompass. Ich wollte eigentlich einen Kompass mitbringen, ich habe aber keinen, deswegen habe ich keinen dabei. Logisch, ja. Er ist unser innerer Kompass. Sie geben uns Orientierung und ermöglichen uns, unser eigenes Handeln und das von anderen Menschen einzuschätzen und auch sonstige Bewertungen vorzunehmen. Zum Beispiel, ob wir gesellschaftliche Entwicklungen gut finden oder eben auch nicht. Also, wir haben den Wert, die innewohnende Qualität von dem, was wir haben. Den müssen wir finden, den müssen wir verstehen. Und den können wir nur verstehen, wenn wir anfangen, die Werte zu leben, die in diesem Glauben, in dieser Nachfolge Jesu drinsteckt. Damit unser Kompass ausgerichtet ist auf das, was wirklich zählt. Und ich bin davon überzeugt, je mehr wir den Wert kennen, weil die Werte, die dann auch gelebt werden, die Qualität dieser Sache sichtbar werden lässt, umso mehr begehrenswerter wird auch der Glaube und die Nachfolge Jesu für unsere Mitmenschen, aber auch für uns selbst. Denn plötzlich erleben wir etwas, was wir vorher nicht erleben konnten, weil die Werte nicht Teil von uns waren. Versteht ihr, was ich meine? Wert macht nur Sinn, wenn die Werte von diesem Wert gelebt werden, und dann ist es erst wertvoll, was wir hier tun. Und mein Ziel heute Morgen ist es, dass wir verstehen, dass wir den Wert der Nachfolge Jesu begreifen müssen, um ihn als absolut wertvoll erkennen zu können. Denn der Glaube an Jesus Christus hat nach meiner Meinung den größten Wert in der Weltgeschichte überhaupt. Deswegen lohnt es sich, nach diesen Werten zu streben und nach diesem Wert, den Wert immer mehr zu erkennen. Und die Werte, die Gott uns auf dem Weg mitgibt, die sind in der Bibel beschrieben. Wir haben so viele Schätze in der Bibel, wo wir diese Werte entdecken können und anfangen können zu leben, was letztendlich Auswirkungen haben wird auf das zwischenmenschliche Miteinander. Dass das zwischenmenschliche Miteinander so intensiv wird und wertvoll macht, sodass es nicht mehr übersehbar wird. Kannst du das gerade ausmachen, bitte? Ein bisschen ab. Special Effects hier. Ich möchte euch gerne ein Bild mit auf den Weg geben, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Wenn wir als Menschen im übertragenen Sinn der Erdboden sind, wenn wir der Erdboden sind, dann sind die Werte Gottes die Nährstoffe für diesen Erdboden. Ein Erdboden, der leer ist von Nährstoffen, und ich habe in meinem Garten öfters mal so Phasen gehabt, wo nichts mehr gewachsen ist, ich weiß, von was ich rede, dann passiert da auch nichts, dann wird auch nichts sichtbar. Aber mit den Nährstoffen, wenn die Werte Gottes in diesen Boden des Menschen hineingelegt werden, dann wird dieser Boden erst fruchtbar. Und aus dieser Kombination kann das, was eingepflanzt wird, schön, gesund und sichtbar heranwachsen, so dass es andere Menschen sehen können und auch wir selbst sehen können. Und das ist dann der erkennbare Wert für unsere Mitmenschen. Das, was aus unserem Leben letztendlich an Gutem wächst und dann sichtbar wird, ist letztendlich das, was unsere Mitmenschen und was unser Menschsein ausmacht. Das wirkt sich auf alle Ebenen aus. Das wirkt sich auf die Beziehungen aus, die wir haben. Das bewirkt sich auf den Umgang miteinander aus, auf die Hoffnung, die uns hält, die Freude, die wir ausstrahlen, die Liebe, die wir leben und so weiter. Wenn der Boden gesät und bestückt ist mit den Nährstoffen Gottes, dann wird all das sichtbar, aber erst dann. Ich habe schon gesagt, die Bibel ist voll mit den Werten, die Nährstoffe für uns als dieser Erdboden sein wollen. Ich wollte übrigens auch wollte Erde mitbringen, drin rumpoolen, dann hätte ich auch die ganze Zeit schwarze Hände gehabt und hätte die ganze Zeit nur auf die Hände geschaut. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht. Aber ich wollte doch mal sagen, dass ich die Idee dazu hatte. Deswegen möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen in den Philipperbrief, den Paulus geschrieben hat. Damals, wer die Apostelgeschichte kennt, weiß, dass Paulus durch mehrere Missionsreisen verschiedene Orte besucht hat und einer dieser Orte war Philippi. Und in diesem Ort ist er einer Frau begegnet, einer Purpurhändlerin, und zwar die Lydia. Und diese Lydia, die hat diese Predigt von Paulus gehört und ihr Herz ging auf. Und sie hat Paulus eingeladen in ihr Haus. Paulus, komm in mein Haus, da darfst du weiter das erzählen, was dir so auf dem Herzen liegt. Diesen Wert, den du in deinem Leben hast. Wir wollen denn mehr verstehen. Mich hast du berührt und sie hat sich bekehrt und hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Eine Frau, die ihr Haus aufgemacht hat, damit etwas entstehen kann. Und daraus ist diese Gemeinde entstanden, diese Gemeinde in Philippi, an den dieser Brief gerichtet ist. Was ich so schön fand, ist, dass beschrieben wird, wenn Paulus über die Gemeinde in Philippi nachdenkt, dass es immer wieder heißt, dass er sich ungemein über diese Gemeinde freut. Er hat eine so hohe Freude über diese Gemeinde, was da passiert ist, wie sie entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres für jemanden, der Gemeinde leitet oder Gemeinde gründet, dass er sich über das, was er da getan hat, auch freut. Dass eine Gemeinde sich entwickelt, formt, dass man die Gemeinde anschaut und denkt, was für eine geniale Gemeinde, was für liebenswerte Menschen, was für Menschen, die mir zur Freude verhelfen. Und so war es mit genau dieser Gemeinde, die durch eine Purpurhändlerin, eine Frau, die wirklich Asche hatte, die hat eigentlich ausgesorgt in ihrem Leben. Die war nicht arm, die war nicht sozial schwach. Die hatte Ansehen. Wenn die jemand eingeladen hat, dann kamen die Leute. Dass diese Frau ihr Herz und ihr Haus für Paulus und dann auch für Jesus geöffnet hat. Und diese Freude, die Paulus über sie hat, ist absolut wertvoll, weil sie ansteckend ist. Ich glaube, das ist auch einer der Werte, die wir in uns haben könnten. Ich habe sie gleich, einfach mal mit reingenommen in diese Glaube, Liebe, Hoffnung Aufzählung. Glaube, Liebe, Hoffnung, Freude und Begeisterung. Für mich ist es nicht getrennt. Es kommt, glaube ich, aus Glaube, Liebe, Hoffnung. Da kommt Freude, da kommt Begeisterung, wenn das in uns anbricht zu leben. So viel steckt in dem, was wir leben und was wir weitergeben dürfen. Und es ist nicht nur irgendeine Freude, die Paulus hier spürt oder die Paulus hier beschreibt. Diese Freude gründet sich in der Zuversicht, dass Gott Paulus, die Gemeinde in Philippi und auch uns irgendwann auch zu sich holen wird. So wie er auch seinen eigenen Sohn Jesus Christus an Himmelfahrt zu sich gezogen hat, aus lauter Güte. Diese Freude ist darin verwurzelt, dass diese Menschen irgendwann bei Gott verwurzelt sein werden, zu Hause sein werden, wirklich bei Gott sein werden. Und diese Freude ist da bei Paulus, obwohl er gerade im Knast hockt. Er ist gerade im Gefängnis. Wer im Gefängnis sitzt, hat meistens nicht viel zu lachen. Ja? Aber Paulus freut sich ungemein über das, was in Philippi passiert, was durch Lydia passiert ist. Denn diese Freude hat einen Nährboden. Und in unserem Abschnitt zählt Paulus auf, welche Nährstoffe dieser Boden alles hat, damit daraus echte Freude wachsen kann, die anhält, die motiviert, die begeistert. Es sind Werte, die wir als Menschen leben und leben wollen, die absolut wertvoll sind für ein Leben miteinander und weit darüber hinaus, was wir auch heute Abend im Stadtgarten leben wollen, wo wir den Menschen begegnen wollen, ihnen die Liebe Gottes weitergeben wollen. weil wir einfach da sind, weil wir Zeit haben, weil wir Gemeinschaft haben mit den Menschen. Es geht nicht darum, die Leute zu belabern, dass sie gefälligst Gott kennenlernen müssen, sondern es geht darum, erstmal wirklich die Liebe weiterzugeben, die Gott zu uns hat und die in uns ist, die uns zur Freude verhilft und die andere Menschen ansprechen möchte. Paulus beschreibt diese innewohnende Qualität sehr deutlich. Und jetzt gehen wir endlich diesen Text rein. Lange Hinführung, aber mir war das wichtig, das zu definieren, was Wert, Werte und wertvoll für mich bedeutet. In Philipper 2, Vers 1 bis 4, ich möchte die Stelle gerne vorlesen. Dort heißt es, ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, denn das ist ja schon da, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Das sind für mich Werte. Werte, die wir einüben können und einüben sollen, zu leben. Ich habe euch das mal zusammengefasst. Ich habe das einfach mal so runtergeschrieben. Ich habe genau 11 Werte gefunden. Hier sind sie. 11 Werte. Jetzt. 11 Werte, die ich in diesem Text gefunden habe. Manche doppeln sich. Wert 1, Ermahnung in Christus. Wert 2, Trost der Liebe. Wert 3, Gemeinschaft des Geistes. Wert 4, herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Wert 5, eines Sinnes sein. Wert 6, gleiche Liebe haben. Wert 7, einmütig und einträchtig sein. Wert 8, nichts aus Eigennutz tun. Wert 9, nichts um der eigenen eitlen Ehrenwillen tun. Wert 10, demütig den anderen höher achten als sich selbst. Und Wert 11, nicht nur auf das eigene schauen, sondern auch auf das, was dem anderen hilft. Werte, 11 Stück, 11 Nährstoffe. Mit diesen Werten haben wir doch eine Aufgabe fürs restliche Leben, oder? Fangen wir am besten gleich an, oder? 11 Nährstoffe, auf dessen etwas entstehen kann, was für uns sichtbar wird und auch für die Welt. Aber ganz ehrlich, wenn wir so diese Werte, gerade wenn du Jesus kennst, wenn du Jesus liebst, wenn du diese Werte anschaust, sind diese Dinge nicht wirklich auch erstrebenswert? Sind das nicht wirklich Dinge, nach denen wir uns sehnen zutiefst? Dass es eben nicht nur um mich geht, sondern dass es um uns geht, dass es um den anderen geht. Ich finde, dass das wirklich erstrebenswert ist. Paulus sagt uns zweimal, dass es hier nicht um eine trockene Lehre geht. Eine Lehre, die man erforscht und erarbeitet, To-dos, die man abzuhandeln hat als gute Christen oder wie auch immer. Es geht hier nicht um das Denken eines Theologen. Wir denken immer, oh, jetzt kommt wieder der Theologe, da muss ich jetzt alles auslegen im Detail und dann haben wir unsere To-Do-Listen entwickelt, entworfen und dann können wir uns im Fünf-Punkte-Plan da durcharbeiten und dann funktioniert mein Glaube. Es ist nicht so gemeint, wenn Paulus hier von diesen Dingen redet, sondern es geht um das ganz praktische, willensmäßige Denken, das zwei Dinge vereint. Und zwar das Denken und das Tun. Denn genau das hat Jesus dazu gebracht, seinen Thron hinter sich zu lassen, auf die Erde zu kommen, um für uns am Kreuz zu sterben. Denn im Griechischen steht hier, wenn es darum geht, eines Sinnes zu sein, das Wort Phronein. Phronein. Und dass wir mit dem praktischen, willensmäßigen Denken übersetzen können. Das praktisch willentliche Denken, das ist das göttliche Denken. Ich glaube, wenn der Heilige Geist in uns drin ist, wenn er in unser Leben gekommen ist, dann haben wir dieses praktische, willentliche Denken in uns. dann kommt es nicht aus einer Pflichterfüllung heraus, dann kommt es aus einem Geist heraus, der uns freisetzt dafür, das zu leben. Es geht nicht um Erkenntnis und Lehre, sondern um die Einheit des Denkens von Wissen und Tun. Wenn Gott spricht, dann geschieht's. Genauso ist es auch mit dem Willen und Tun, mit dem Denken und Tun. Zusammengefasst können wir sagen, wenn alle so denken, wie Jesus Christus gedacht hat, als er für alle Sünden dieser Welt gestorben ist, dann kann sich die Gemeinde niemals mehr spalten. Wir wissen, dass es passiert ist. Aber wenn das Denken, was Jesus dazu verleitet hat, die Krone an den Nagel zu hängen, um auf die Erde zu kommen, wenn dieses Denken in uns zu 100% wäre, dann gäbe es keine Spaltung mehr, weil wir sind hier um der Menschen willen, um sie zu lieben, um sie zu Christus zu führen, um sie zum Vater zu führen. Denn wenn wir so denken würden, wie Jesus denkt und gedacht hat, dann halten die Geschwister beieinander und zusammen. Und sie halten aneinander fest, weil wir uns brauchen. Denn der Fokus ist auf dem, der sich nicht an dem göttlichen Sitzplatz halten festhält, weil er den Menschen gesehen hat, wie er in die Irre gerannt ist. Wir können heute nicht auf alle Werte eingehen, habe ich schon gesagt. Ehrlich gesagt können wir nur auf einen Wert eingehen heute Morgen. Einfach, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Aber auf diesen einen Wert möchte ich gerne heute Morgen noch mit euch eingehen. Und zwar, der erste Wert ist Ermahnung in Christus. Das ist der erste Wert, der einzige Wert, auf den ich heute Morgen eingehen will. Luisa ist ja schon auf den letzten zwei Werte eingegangen. Daher habt ihr schon eine Klammer. Ja. Denn ich glaube, das ist letztendlich das Ziel, den anderen höher zu achten wie sich selbst. Ich glaube, das wird die Welt verändern. Aber da werde ich später nochmal drauf eingehen, in einer anderen Predigt. Aber erstmal was Härteres hier. Ermahnung in Christus. Wenn ihr Ermahnung hört, zucken doch eure Schultern zusammen, oder? Ermahnung in Christus. Das ist nicht unser Lieblingsthema. Wer von euch traut sich, den anderen zu ermahnen? Ja, das kann der Pastor machen. Oder wer freut sich, ermahnt zu werden? Yes, gib's mir! Ich hab's nicht anders verdient. Also wir müssen uns fragen, wie funktioniert Ermahnung in Christus eigentlich? Wie kann es überhaupt funktionieren? Wie meint Paulus das, wenn er von diesem Wert spricht? Denn dieser Wert ist das Korrektiv in unserer Gemeinschaft. Wenn keine Ermahnung ist, macht jeder, was er will. Das kann ja nicht sein. Sondern wir wollen ja gemeinsam mit Christus in eine Richtung gehen. Ich glaube, wir müssen zuerst in Christus sein, dann darf man auch ermahnen. Wer nicht in Christus ist, sollte die Klappe halten. Denn nur wer in Christus ist, sieht den Menschen auch durch Christus und geht auch mit ihm um, wie Christus es tun würde. Das ist ein hoher Maßstab und wahrscheinlich ein nicht erreichbarer Maßstab. Und doch ist es der Anspruch, der hier gestellt wird. In allem, was wir tun, zählt, ich gehe zuerst zu Jesus. Ich gehe erst zu ihm und sage, Vater, was soll ich tun? Was ist jetzt die richtige Reaktion? Wie kann ich das tun, was richtig ist? Und ich habe mich dann mal gefragt, wie hat eigentlich Jesus ermahnt? Oder mit welcher Haltung hat Jesus eigentlich ermahnt? Und mir sind so viele Stichpunkte eingefallen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, wie er den Menschen angeschaut hat, wie er ihn geliebt hat, was er gedacht hat über ihn. Ich glaube, Jesus, und es steht auch in der Bibel, brauche ich nichts glauben, das ist so. Jesus schaut den Menschen an und er liebt ihn als erstes. Er liebt den Menschen über alles. Er schaut ihn an und er leidet seinetwegen um ihn. Wer ermahnt und nicht um den anderen leidet, weil er diesen Weg eingeschlagen hat, der hat die falsche Haltung. Jesus schaut den Menschen an und er weint darüber, was dieser Mensch gerade durchmacht. Er trauert um ihn. Er hofft für ihn. Er vertraut ihm immer wieder, auch wenn er ihm immer wieder enttäuscht. Er gibt nicht auf. 7-mal, 70-mal, eigentlich unendlich mal gibt er neue Chancen. Er vertraut ihm wieder und wieder und wieder. Er sieht in das Innere, nicht den äußeren Schein, was wir denken, was dieser Mensch gerade tut oder lebt oder denkt, sondern er schaut in das Innere. Wie können wir es machen? Indem wir nachfragen, indem wir dem Menschen wirklich entgegengehen und sagen, hey, was beschäftigt dich wirklich? Warum machst du das gerade? Warum gehst du diesen Weg gerade? Ich verstehe es nicht, bitte erklär es mir. Wir sind gut, gleich mit Vorschlaghammer zu kommen. Aber das ist nicht die Art von Jesus. Jesus sieht die tiefsten Verletzungen, die tiefsten Enttäuschungen. Er sieht die Sünden, die Sehnsüchte und die Wünsche. Und was ich an Jesus so krass finde und so cool finde, ist, er kämpft um diesen Menschen. Er stellt sich auf die Seite des Sünders. Er bleibt nicht auf der Seite stehen, schön distanziert von dem Sünder, sondern er geht zu dem Sünder hin. Er stellt sich auf die Seite, der ermahnt werden soll und sagt, du mein Bruder, du meine Schwester, lass uns reden. Ich liebe dich so sehr, dass ich nicht tun könnte. Und noch vieles, viele andere Dinge. Deswegen es lohnt sich, die Bibel zu lesen, um uns füttern zu lassen, wie ist Jesus mit den Menschen denn umgegangen. Aber eins ist klar, wir Menschen sind nicht Christus. Wir werden es nie perfekt machen. Und wir werden nie den Maßstab erreichen, den Jesus vorgelebt hat. Aber was wir sein dürfen, ist, wir dürfen in Christus sein. Wir dürfen in Christus sein, weil er in uns ist. Und damit das möglich ist, müssen wir uns ihm immer wieder hinhalten. Und nicht nur einmal im Leben, nicht nur einmal im Monat, nicht nur einmal in der Woche, nicht nur stündlich, vielleicht sogar jede Minute neu. Immer wieder, Jesus, was ist dein Weg, mit diesen Menschen umzugehen? Was ist dein Weg, mit mir selbst auch umzugehen? Die Ermahnung gilt manchmal auch uns selbst, wenn wir vorm Spiegel stehen. Oft bewerten wir viel zu schnell, verurteilen und hören nicht zu, was unsere Mitmenschen wirklich beschäftigt, was er wirklich sagen möchte. Aber da wir eben nicht Jesus sind, müssen wir zuerst zu Jesus gehen, logischerweise. Ermahnung ohne Christus hat Zerstörungskraft. Aber Ermahnung mit und in Christus hat Heilkraft. Wenn du schon lange Christ bist, überleg mal, ob du schon einmal ermahnt wurdest und wie es bei dir angekommen ist. Geh mal kurz durch dein Leben, überleg mal kurz, gibt es eine Situation, wo ich ermahnt wurde und wie kam das bei mir an? Wenn du in dieser Situation dich nochmal reinversetzt, hast du gespürt, dass die Person dir gegenüber dich wirklich liebt? Dass er wirklich das Beste eigentlich für dich gesucht hat in dem Moment? Oder ging es eher darum, Recht zu haben? War es herzlos oder herzlich? Natürlich gehen wir an solche Themen immer auch subjektiv heran, wie man Dinge wahrnimmt. Aber etwas können wir schon abspüren, gerade wenn wir bereit sind, ehrlich uns gegenüber zu leben und zu sein. Es geht hier in der Ermahnung in Christus darum, das rechte Herz zu haben. Und ich weiß nicht, welche Erfahrung du gemacht hast und unter welchen Worten du Ermahnung abgespeichert hast bisher. Und ich hoffe, dass ich es heute Morgen ein bisschen umprogrammieren kann. Natürlich tut Ermahnung oder ermahnt zu werden auch weh. Natürlich. Denn es ist einfach nicht angenehm, gesagt zu bekommen, was falsch läuft. Aber es gibt eben auch den heilsamen Schmerz, den wir uns aussetzen müssen, wenn wir weiterkommen wollen. Der heilsame Schmerz, der einen Menschen betrifft, der bereit ist, sich korrigieren zu lassen und dessen Ermahnung es auch aus der Liebe zu Christus und dadurch zum Menschen tut. Aber vielleicht hast du es auch erlebt, dass du durch eine Person ermahnt wurdest, die einen zerstörerischen Schmerz in dir ausgelöst hat. Weil die Person durch Rechthaberei versucht hat, dich in eine Ecke zu drängen. Ich bin jetzt über 8 Jahre hier. Ich bin schon fast 9 Jahre hier. Im September fängt mein 10. Jahr hier an. 9 Jahre? Ja, ich glaube so. Lange Zeit. Und ich habe so viele Gespräche auch mit Menschen gehabt, auch Leute, die bei uns in die Gemeinde gekommen sind, die einfach durch und durch verletzt wurden und nicht von Menschen außerhalb dieses Christennetzwerkes hier in Freiburg, sondern gerade innen drin. Ich weiß nicht, ob zu Recht oder zu Unrecht. Das kann ich nicht beurteilen. Und ich stelle mich nicht auf die Seite der Menschen, die verletzt wurden, und nicht auf die Seite derer, die sie ermahnt haben. Das weiß Gott allein. Aber ich merke, dass es kein beliebtes Thema ist und dass es nicht gut ankommt, wenn man darüber predigt, weil Ermahnung böse ist. Oftmals. Ich glaube, es ist viel schiefgelaufen in diesem Punkt. Und wenn es um Ermahnung geht, zucken wir alle zusammen. Das ist einfach so. Denn wer kann das richtig? Wer kann richtig ermahnen, sodass es funktioniert? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir Christen zuerst lieben, dann uns gegenseitig lieben und im richtigen Maße ermahnen. Und ich habe euch mal 4 Szenarien gegenübergestellt, wie es funktioniert und wie es nicht funktioniert. Das habe ich euch hier auch mal abgebildet. Glaube ich. Habe ich nicht? Doch vergessen? Nee, ich hab's doch reingemacht. Naja, egal. Ich kann es auch vorlesen. Da ist es auch. Sehr schön. Also, die eine Seite sind die Personen, die ermahnt, die andere Seite ist die Person, die ermahnt wird immer, ja? Erste Version ist ermahnen in Liebe in Christus. Wenn das funktioniert, wenn du wirklich auf Jesus Seite stehst und sagst, Jesus sagt, gib mir die richtigen Worte und er schenkt dir die Liebe zu den Menschen und du gehst zu ihm hin und sagst, hey, mir fällt da was auf. Darf ich mal fragen, wie geht's dir damit? Und die andere Seite, die reagiert so, sie ist bereit für Ermahnung, weil sie weiterkommen will, weil sie weiß, die andere Person liebt mich. Sie weiß, er meint es nicht böse, er möchte, dass ich weiterkomme. Ich glaube, das hat heilsame Kraft. Es ist eine heilsame Erfahrung, wenn das passiert. Es sind immer Idealvorstellungen oder Zustände oder immer zu 100% Zustände. Es gibt überall Zwischendinger natürlich. Das Zweite ist, die Person, die ermahnen will, ermahnt in Liebe in Christus und ist hingegangen, Gott, gib mir die richtigen Worte. Aber die andere Seite ist einfach ermahnungsresistent. Und wir werden erfahren, dass es einen Widerstand geben wird. Ein Widerstand gegen das, was einem gesagt wird, obwohl die andere Person es liebt. Es liegt immer an beiden Seiten, ob es funktioniert oder nicht. Die dritte Version ist Ermahnung in Rechthaberei. Wenn ich sage, ich bin derjenige, der hier eingesetzt ist und ich sage dem, was jetzt schief läuft und was falsch läuft und dass der gefälligst mal auf die rechte Bahn kommt, ja. Und die andere Seite ist eigentlich bereit, sich ermahnen zu lassen. Was passiert? Er wird beherrscht. Es kommt ein Herrschen rüber. Und es wird eine verletzende Erfahrung sein für die Person, die eigentlich bereit war, sich ermahnen zu lassen, aber von der Person, die ihn ermahnt hat, nicht zuerst geliebt wurde, sondern es ging darum, Recht zu haben. Und es gibt auch das Extrem, die 4. Version, Ermahnung in Rechthaberei. Und die Person, die ermahnungsresistent ist, was passiert? Es entstehen riesige Konflikte bis hin zu Spaltung. Eigentlich ist hier schon Spaltung vorprogrammiert. Diese 4 Szenarien sind realistisch und die werden gelebt. Und ich wünsche mir und mein Traum ist es, dass die Nummer 1 ist. Auch hier möchte ich dich fragen, wo siehst du dich jetzt gerade in diesen 4 Szenarien? Bist du gerade in einer Situation, wo du jemand eigentlich mal sagen müsstest, hey, du bist eigentlich falsch im Leben, ich muss dir mal was sagen. Und mit welcher Motivation gehst du damit um in deinen Gedanken? Oder bist du gerade auf der Seite dessen, der gerade in so einer Situation ist, wo er ermahnt wurde und wo du noch gar nicht weißt, ob genug Liebe da war für dich? Oder wo du das Gefühl hast, hey, der wollte einfach sich über mich stellen? Oder wo du sagst, eigentlich bin ich beratungsresistent, aber ich möchte eigentlich ermahnt werden, weil ich möchte weiterkommen im Leben. Wo stehst du gerade? Was erlebst du auch gerade in diesen 4 Szenarien? Und was sind deine Erfahrungen in den letzten Jahren oder in deinem ganzen Leben? Der Cocktail der Menschen entscheidet darüber, was passiert und in welche Richtung es sich entwickelt. Ist der Erdboden mit Nährstoffen von Gott gefüllt oder nur von meinen eigenen Vorteilen? Und in der Mahnung, in Christus, ist der bekannte griechische Name Paraklet mit drin. Das möchte ich euch noch zum Ende von der Predigt für heute Morgen sagen, von diesem ersten Punkt. Denn hier wird dieses Ermahnen in Christus oder dieser Paraklet in Christus mit Ermahnen übersetzt. Man kann das Wort auch anders übersetzen. Vielleicht können wir dann ein bisschen besser mit diesem Ermahnen in Christus umgehen. Denn Paraklet wird oft mit Tröster übersetzt. In der Ermahnung in Christus geht es hier um einen ermutigenden, mahnenden oder auch aufrichtenden und tröstenden Zuspruch. Also wer ermahnt, um den anderen weiterzubringen, ermutigen, zu trösten und auch in dem Ganzen auch mal auf den Punkt hinzuweisen, wo vielleicht was nicht so optimal läuft, das ist doch ein gutes Ziel. Manche Übersetzungen schreiben daher gerade umgekehrt. Gibt es Trost in Christus? Nicht gibt es Ermahnung in Christus, sondern gibt es Trost in Christus? Die Ausleger, die Übersetzer sind sich da nicht so ganz einig. Ich glaube, es hat beides drin. In der Mahnung dürfen wir auf jeden Fall nicht das Moralische verstehen. Du musst dich gefälligst moralisch so verhalten. Und bei Tröstungen der Liebe nicht um das sentimentale Denken, wenn wir den anderen Begriff anschauen. Es sind Worte, die nicht leer sind, sondern eine gestaltende Kraft besitzen, weil sie in Christus verwurzelt sind. Diese Ermahnung, dieses Trösten ist der Nährstoff, der Wachstum ermöglicht. Und nur dann können wir wachsen, wenn wir in diesen Nährstoffen leben und darin im wahrsten Sinne des Wortes baden. Es gibt das aufrichtende Wort, das aus der göttlichen Liebe kommt und darum echte Hilfe ist. Und es gibt die Ermahnung, die auf den richtigen Weg zurückführt. Jeder von uns darf sich daher fragen, bin ich in erster Linie in Christus? Dann leben wir einen Wert, der wertvoll ist und eine Strahlkraft hat in dieser Welt. Auch für unsere Gemeinde. Auch in der Ermahnung und im Trost. Und das nächste Mal, wenn ich wieder mal hier vorne stehen, möchte ich gerne die weiteren Werte mit euch anschauen. Denn es hat so viel, was diese Werte für uns bedeuten möchten. Und es wäre einfach zu schade, sie einfach nur runterzulesen und so, jetzt nehmt und macht daraus, was ihr wollt. Es wäre zu wenig. Und ich wünsche euch eine wunderbare Erfahrung mit den Ermahnungen und Ermutigungen in Christus. Deswegen auch die Einladung am Ende. Gib dich ihm ganz hin. Gib dich ihm täglich hin. Gib dich ihm immer wieder hin. Er ist es wert. Amen.